Am 7. November waren der Patrick und ich im Elsa-Brennström-Haus in Hamburg. Der liebe Alexander Schmidt von der Divium hat uns eingeladen zu einem Seminar. Da ging es um den Weg zur erfolgreichen Praxisabgabe. Und wir durften natürlich über unser Lieblingsthema sprechen, mit Marketing ihre Praxisübergabe optimal vorbereiten. Ja, und was wir alles erlebt haben, wer so alles da war und worüber wir gesprochen haben. Und natürlich, warum es sich auch für euch lohnt, eventuell einmal solch ein Seminar zu besuchen, das hört ihr in der heutigen Podcast-Folge. Die haben wir aufgenommen am 12. November. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung. Aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich. Schön, dass ihr dabei seid bei Punktuell, eurem Pars Media Praxismarketing Podcast. Heute mit Patrick, einem Rückblick und einer Grußbotschaft aus Hamburg. Nee, das war nicht die Maus, das war ich, der Klaus. Moin Patrick, wie ist es?
Moin Klaus, jetzt muss ich mal die ganzen Lokalitäten hier zusammenbringen. Du Nordsee, Grüße aus Hamburg und ich aus dem Bergischen Land, wie immer. Ja, bereit bin ich, was bereit. Spannendes zu erzählen, wo wir waren.
Sehr schön. Genau. Dann erzähl mal kurz, worum es geht.
Ja, wir waren am 7. November gemeinsam in Hamburg, weil wir von Divium eingeladen wurden, dazu gleich mehr, zu einem Seminar, einen Vortrag zu halten zum Thema Praxismarketing für Menschen, die ihre Praxis übergeben wollen. Und da holen wir euch heute ein bisschen ab, worüber wir da gesprochen haben, wer alles da war, weil es ja sicherlich für den, die ein oder andere bei uns auch nicht uninteressant ist, diese Infos mal zu bekommen.
Das ist wohl wahr, ja. Mit Marketing die Praxisübergabe optimal vorbereiten, so hieß das Teil, glaube ich. Und ich fand es besonders spannend, weil es mal für uns, Patrick, ja auch, ja, eigentlich fast schon eine andere Zielgruppe war, ne? Da saßen ja viele Menschen im Publikum und mit denen wir auch danach gesprochen haben, die ja bislang so nicht zu unserer Klientel gehört, weil so wirklich eine Praxisübergabe eines Kunden an einen anderen Kunden, den wir dann nicht weiter betreuen, haben wir ja bislang so auch noch nicht gemacht.
Nee, eigentlich nicht. Also bei uns ist ja eigentlich eher so der klassische Fall andersrum, dass der Übernehmer oder der, der gerade übernommen hat, auf uns zukommt. Aber dieser andere Weg zu sagen, ich bereite mich auch beim Marketing darauf vor, ein Übernehmer oder für einen Übernehmer, eine Übernehmerin attraktiv zu sein, da Grundsteine zu legen, ist etwas, wo ich sehr drauf gespannt wäre, das mal wirklich so von A bis Z durchzuspielen, muss ich klar sagen.
Ja, und dann müssen wir eins sagen, Patrick, ne? Wir waren ja nicht alleine. Der liebe Alex von der Divium hat eine tolle Gruppe Expertinnen, Experten eingeladen. Ich werde euch nur mal kurz sagen, wer dabei war. Also wir werden jetzt nicht auf deren Themen eingehen, um Himmels Willen. Das sind die Spezialisten, aber damit ihr mal so einen Einblick bekommt, um welche Themen ging es denn da so. Also natürlich war der Alex dabei, der liebe Alexander Schmidt von Divium. Liebe Grüße gehen jetzt mal raus an alle, die ich jetzt nenne. Bei ihm ging es darum, ne, um Gründe, die Praxis zu kaufen. Ja, also wie macht man seine Praxis attraktiv, dass andere die kaufen möchten. Der Thorsten Pirker war dabei von der Deutschen Bank. Da ging es natürlich so um das Thema, was ist eine Praxis eigentlich wert? Der Thomas Mochnik von der ETL hat über die steuerlichen Aspekte der Praxisabgabe gesprochen. Caro und die Daniela Schmidt von Denzeit, die ja auch zu Divium gehören. Allerdings natürlich, da ging es um die zahnärztliche Abrechnung. Fand ich sehr spannend, auf welche Sachen man da im Vorfeld schon alles achten kann, was man alles schon bereinigen sollte, was man so quasi in trockene Tücher bringen sollte, bevor dann ein potenzieller Abnehmer die Praxis übernimmt. Von Medlegal, der Johannes Kalene war da, Praxis-Check-up aus rechtlicher Sicht. Der Jan Ziel von Augsmed, das war auch spannend, da ging es um Haftung ausfallen bei der Praxisabgabe, Übergabe, also so aus Versicherungssicht. Ja, und am Ende der liebe Francesco Franco Tafuro, der erfolgreiche Weg zur Praxisabgabe, strategisch, menschlich, wirtschaftlich, so wie wir ihn kennen, sehr empathisch, lustig, ein alter Hase in der Dentalwelt. Und wir beide, Patrick, wir haben ja auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, wenn wir auf solche Themen schauen. Du hast ja einen kleinen gewissen BWL-Hintergrund. Waren da für dich dann besondere Aspekte nochmal spannender als vielleicht für mich?
Ja, also du spielst jetzt darauf an, weil ich das auch schon vor Ort dann angesprochen hatte, dass ich natürlich das Thema steuerliche Aspekte unheimlich spannend fand und wie viel, ich sag mal, Ausgestaltungsmöglichkeiten es da gibt und welche Optionen und welche Wege. Aber unterm Strich, insbesondere für die steuerliche Betrachtung, fand ich einfach insgesamt sehr, 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 sehr spannend, dass doch alles, was mit so einer Praxisübergabe zu tun hat, bestenfalls schon einige Jahre vor dem letztendlichen Zeitpunkt vorbereitet wird. Und das hatten eigentlich alle Themen gemeinsam, dass eine Praxisübergabe eigentlich optimal gelingt, wenn man jetzt nicht sagt, hey, ich möchte in 3 Monaten die Praxis verkaufen und dann passiert das auch, sondern dass es da eigentlich um Jahre geht. Und ja, ich würde auch sagen, die steuerliche Ecke war da eine ganz, ganz klare und auch eine kleine Ausreißernummer, weil es da doch durchaus drum ging, dass man gegebenenfalls, der ein oder andere, der da ein bisschen tiefer im Thema ist, wird merken, worauf ich anspiele, vielleicht auch schon mal 10 Jahre vor Praxisübergabe, Stichwort Praxisimmobilie, Nachwuchs und ähnliches, vielleicht sich mit beschäftigen und vorbereiten sollte. Und das fand ich doch sehr faszinierend, weil ich glaube, dass viele Praxisübergaben oder Übergebende sich nicht diese Zeit Vorlauf nehmen, auch wenn sie es vielleicht hätten tun können. Na, man spricht jetzt nicht drüber, dass vielleicht aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen man eine Praxis abgibt und das kurzfristiger läuft, dann ist es halt so. Aber wenn man es wirklich plant und vorbereiten will, hatten alle Gäste, Redner, Sprecher eins gemeinsam, kümmert euch Jahre im Voraus darum.
Ja, also auf jeden Fall ein mega spannender Tag in dieser wunderbaren Location, ja, Elsa Brennström Haus vom Deutschen Roten Kreuz, ein Gästehaus, wunderbare Lage mit Blick auf die Elbe, wenn du um die Bäume drumherum guckst. Ein toller Herbsttag. Also genug geschwärmt. Wenn ihr diesen Podcast hört an dem Mittwoch, in dem er erscheint, ist dieses Event auch schon fast 2 Wochen her. Und Patrick, wir haben ja natürlich Marketing verkauft. Das ist unser Thema. Ich glaube, wir beide haben auch erst das zweite Mal miteinander so ein Event gemacht, dass wir beide quasi auf der Bühne waren. Scheint aber ganz gut geklappt zu haben. Ne? Wir haben nämlich einen kleinen O-Ton von dem lieben Alex bekommen. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Den wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
Lieber Klaus, lieber Patrick, vielen Dank nochmal für eure Teilnahme an unserem Abgabeseminar im Elsa-Brennström-Haus in Hamburg am vergangenen Freitag. Euer Vortrag war ein echter Mehrwert für die Veranstaltung und für die Teilnehmer. Einfach weil das Thema Marketing bei der Praxisabgabe oft unterschätzt wird. Wenn man sich anschaut, was eine Praxis heute wirklich wertvoll macht, dann sind das eben nicht nur Patientenstamm und Umsatz, sondern auch die digitalen Assets, also Website, Google-Bewertung, Social Media, all das, was Vertrauen aufbaut und neue Patienten anzieht. Das sind genau die Dinge, die bei einer Übergabe den Wert steigern, weil sie zeigen, dass die Praxis zukunftsfähig ist und schon digital gut aufgestellt ist. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Die Resonanz des Publikums war gut, war sehr gut. Und ich freue mich auf eine Wiederholung.
Ja, ich würde sagen, also wenn Alex alles hier gesagt zuhört, genau, liebe Grüße zurück und auf die Wiederholung freuen wir uns auch. Vielen Dank für den O-Ton, den wir hier natürlich gerne mit reinbringen. Ja, aber ich würde sagen, wir bereiten heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal so ein bisschen das Thema auf, das Thema Marketing bei der Praxisübergabe, so wie wir es auch den Teilnehmern am Freitag nahegebracht haben und diskutieren da wie immer ein bisschen drüber, weil wir haben ja durchaus auch immer mal ein bisschen differenzierte Ansichten zu einzelnen Punkten. Und dann starten wir einfach mal rein, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, wir haben ja keine differenzierte Meinung oder keine andere Meinung zu bestimmten Punkten. Aber was ich so schön finde, uns fallen in der Diskussion zu solchen Themen ja auch mal immer wieder Aspekte ein, die wir am Anfang so gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist uns ja bei dem Thema genauso gegangen, was ich eigentlich sehr spannend fand. In der Vorbereitung haben wir uns ja auf einmal dann Gedanken gemacht über eine Frage. Wir haben es dann später in der Präsentation so die Weichenstellung, die Weggabelung genannt. Neben allem, was du gerade erzählt hast, was Alex gerade eben gesagt hat, was du uns auch gleich gerne erläutern darfst, ja, die Notwendigkeit, warum sind diese digitalen Assets eigentlich auch die Basis für eine tolle Wertsteigerung einer Praxis. Aber wir sind ja noch auf dieses Thema gekommen. Was bedeutet das eigentlich, sich dann auch für einen Menschen, eine Zahnärztin, einen Zahnarzt dann zu positionieren, der eventuell die Praxis übernimmt? Ja, ist man vielleicht eine Praxis, die sehr spitzorientiert ist in der Zielgruppe, die einen klaren Schwerpunkt hat, die eine klare Marktpositionierung hat und darüber natürlich auch eine ganz eindeutige Patientenklientel vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte angezogen hat? Oder ist man eine Praxis, die eher breiter aufgestellt ist und gibt auch dem Nachfolger mehr Möglichkeiten, sich selber wieder mit oder nach oder neben dieser Marke zu entwickeln? Und Patrick, ich glaube, da gibt es ja dann noch immer den Punkt und die Frage, will überhaupt jemand die Marke übernehmen oder möchte jemand die Ergebnisse des Marketings übernehmen? Und ich glaube, der zweite Punkt ist eigentlich eher das, oder? Also, wenn du jetzt Zahnarzt wärst und sagst, Mensch, ich möchte eine Praxis übernehmen, ja, die hat einen tollen Namen, die ist in der Region total bekannt, die heißt aber Dr. Müller Superstar, 5-Sterne-Praxis und du heißt aber Schmitz und hast keinen Doktortitel und hast eine ganz andere Vorstellung, dann willst du von dem Marketing profitieren, aber die Marke bringt dir insofern ja nicht so viel, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, genau das ist es. Und ich glaube, da sind wir auch an dem Punkt, wo man gerade so in den letzten Jahren vielleicht auch dran arbeiten muss, wenn man erstmal über so eine Positionierung natürlich vielleicht über Jahre, Jahrzehnte seinen Erfolg aufgebaut hat. Aber um das so ganz banal zu sagen, wenn ich eine Praxis habe, die Zahnsabine an der Blumenwiese heißt, dann wird es wahrscheinlich für einen jungen Mann schwierig sein, diesen Namen zu übernehmen. Und deswegen muss man sich da auch an gewissen Stellen irgendwann vielleicht mal lösen, Gedanken drüber machen, dass man dieses Thema Marke, vielleicht auch gerade Personal Branding, was ja oft eine große Rolle spielt, also eine Person in den Mittelpunkt zu setzen, Behandler in den Mittelpunkt zu setzen, das vielleicht etwas zurückzunehmen. Dann natürlich genau diese Weichenstellung, wo man dann drüber sprechen muss, bleibt es eine sehr harte Richtung oder eine sehr spitze Richtung, in der man die Praxis auch weiterführt zur Übergabe? Oder öffnet man sich wieder, auch wenn man es vielleicht über Jahre, Jahrzehnte anders gemacht hat, um einfach, ich sag mal, eine größere Menge an Interessenten anzusprechen?
Ja, wobei ich glaube, so um den Namen konkret geht es, glaube ich, gar nicht mal so sehr. Das meinte ich auch gar nicht damit. Also, dass man einen Namen nur übernehmen kann, wenn der natürlich eine Art Kunstbegriff ist, nicht auf eine Person bezogen ist. Ja, also die Denta Wumms, die kann man übernehmen, aber den Dr. Müller eher nicht. Ich dachte auch eher so an diese Thematik, was hat diese Marke auch für eine Gewichtung aufgebaut bei den Menschen, für Erwartungen, für Themen, mit denen Patienten über Jahrzehnte vielleicht in diese Praxis gegangen sind, durch eine klare Positionierung, eine klare Haltung. Da könnte dann ein Nachfolger sich natürlich auch Gedanken machen und sagen, ui, passen die denn so zu mir? Vielleicht ist das ein Kriterium. Wir haben das ja auch zur Diskussion gestellt. Das ist ja jetzt nicht von uns eine These, wo wir irgendwie sagen, so ist das, sondern wir haben darüber mal diskutiert. Und das fand ich auch ganz spannend. Lass uns dieses Thema aber dann gerne gegen Ende unseres heutigen Podcasts nochmal aufnehmen, um da nochmal drüber zu sprechen, wie kann denn Marketing oder sollte Marketing überhaupt dann auch eine Praxis am Ende der Praxiszeit, kurz vor der Übergabe, die Praxis vielleicht nochmal in eine andere Richtung formen? Weil in einem sind wir uns natürlich klar. Und Ja, und deutlich und einig, das wollte ich eigentlich sagen, da sind wir uns einig, lieber Patrick, dieses digitale Fundament, was einmal aufgebaut wurde, ne, das, was Alex auch eben gesagt hat, die Website, Social Media, Werte, Bewertungen, eine Google-Präsenz, ein Google-Business-Profil, ein Ort, der dort schon wirkt und gewirkt hat, das ist ja in jedem Fall etwas, was eine Praxis wertvoller macht. Und, Patrick, total wichtig, weil nicht nur für Patienten, die lassen wir jetzt mal außen vor, aber auch für potenzielle Nachfolger, Nachfolgerinnen, auch oft so der erste Touchpoint. Da sind wir wieder beim Patienten. Ist ja nichts anderes, ne?
Genau, absolut. Also ich meine, genau das ist es. Ne? Es ist auch der erste Blick, wenn ich jetzt gerade auf der Suche bin. Und wir haben das Spielchen ja eigentlich auch auf der Bühne ganz gut gespielt, dass wir da mit in Anführungszeichen zwei Generationen standen und dass das natürlich auch zwei verschiedene Blickwinkel vielleicht auf die Dinge sind. Und wenn ich jetzt morgen mit meinen Ende 30 eine Praxis übernehmen wollen würde, dann wäre das Erste, was ich natürlich machen würde, mir die Homepage angucken, danach googeln, zu schauen, was kann ich da für ein Gefühl entwickeln. Und sicherlich hatten wir ja auch da die ein oder andere Diskussion drüber, wo jetzt potenzielle Abgeber vor Ort gesagt haben, oh Mensch, jetzt noch eine Website, ich habe das immer ohne geschafft. Das ist alles gut, aber man muss natürlich dann im Hinterkopf haben, erstens, das muss von einem Nachfolger von null auf an aufgebaut werden. Hat der Nachfolger überhaupt Lust darauf, mich kennenzulernen, wenn er gar keinen ersten Eindruck sich machen kann? Und das finde ich ist so dieses Spannende, das sind diese beiden Blickwinkel, ne? Dass die eine Generation, die vielleicht übernehmen will, das als absoluten Standard sieht, dass da eine super funktionale, moderne Website drin ist, die auch schon Online-Marketing betreibt, indem sie zum Beispiel über SEO eine Sichtbarkeit entwickelt, vielleicht auch schon so aufgebaut ist, dass sie für die LLMs, für die KI interessant ist, dass das vielleicht jemand, der jetzt seine Praxis lange anders geführt hat, vielleicht auch nie über Online-Terminvergabe nachgedacht hat, dass der da einen anderen Blick drauf hat und sich das halt dann wirklich beißt von der Wahrnehmung, was ist auf den ersten Blick eine gute Praxis, die man übernehmen kann oder nicht.
Ja, zumal ich ja glaube ich, das wäre zumindest mein Anspruch, wenn ich jetzt eine Praxis übernehmen würde und ich blicke da drauf, online, auf die Website, auf alles, was ich so sehen kann. Und ich bin ein junger Zahnarzt, eine Zahnärztin, die selber Bock auf digital hat, die auch ganz eigene Erwartungen hat und sagt, ja, sorry, also eine Zahnarzt-Arztpraxis heute ohne Online-Terminbuchung, was ist denn das für ein Anachronismus? Das gibt's ja gar nicht mehr, weil denke ich auch, so jemand für sich im Hinterkopf hat, dann habe ich auch eine Klientel an Patienten, die diesen Weg schon mitgegangen ist, die das gewohnt ist, die das, was ich mir auch vorstelle, an Service, an digitalen Assets schon lebt. Das muss man sich dann auch nicht mehr mit aufbauen. Also da denke ich, ist der Wert, glaube ich, unbestritten.
Ja, ich glaube, es ist auch so einfach so schon dieses Gefühl. Also wenn ich jetzt an jemanden denke, der nicht online ist, dann habe ich da ein Bild, dann habe ich da irgendwie so ein bisschen diese Einbauschrankwand in Eiche Rustikal meiner Großmutter, weil die ist halt nicht online. Also das sind ja so die Assoziationen, die man spielt und vielleicht
bloß ist es keine Klischees aufmachen, bloß ja, keine
wenn,
Klischees.
Wenn ich meine Omi dafür nehmen darf, die erklärt deine sich Oma
ist Klischee, nein, aber, dann darfst du das noch. Ja.
Aber es ist halt wirklich einfach diese erste Wahrnehmung. Also was passiert bei uns selbst, bei jemandem, der in dem Alter eines Übernehmers ist, der auch da sich viele Gedanken drüber macht, was will ich, was brauche ich, wo möchte ich hin, wenn der als erstes mitkriegt, ah nee, die haben keine Website oder die haben so einen Platzhalter mit so einer Visitenkarte, mit so einem Word-Clipart von 1999 drauf, dann ist das ein erster Eindruck. Und wir sprechen an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Leben und auch im Marketing und auch bei Patienten, Mitarbeitern von dem ersten Eindruck. Und der sollte sicherlich auch bei potenziellen Interessenten, die die Praxis übernehmen, gut sein.
Ja, und sag mal, für alle, die jetzt nochmal drüber nachdenken, ist ihre eigene Website kompatibel für eine potenzielle Nachfolge einer modern orientierten, jüngeren Generation? Du hast so ein paar wesentliche Dinge eben schon mal genannt, ne? Also so Sachen wie, naja, wenn das Ding nicht auf dem Smartphone funktioniert, dann guckt sowieso keiner mehr hin. Und ansonsten schaue ich mal, welche passende Podcast-Folge wir denn dazu in den letzten 2 Jahren oder das ist ja schon mehr als 2 Jahre, mein Gott, produziert haben. Da packe ich euch ein paar Infos zu in die Shownotes. Und wie sieht denn das aus? Ja, Website. Ne? Website ist irgendwie klar. Da denken auch viele noch. Wir hatten ja auch bei der kleinen Fragerunde, wer denn eine Website hat, waren auch die meisten eigentlich so, dass sie zumindest sagten, ja, eine Internetseite haben wir. Wie die dann aussieht, ist ein anderes Thema. Das muss man dann schauen. Beim Thema Social Media sah es da anders aus. Ne? Also da blieben eigentlich fast alle Arme irgendwie unten. Was sehr wahrscheinlich sagen, den Generationen geschuldet ist, aber hilft ja nichts. Als Unternehmer habe ich ja andere Aufgaben.
Ja, da war das Feld wirklich sehr, sehr licht. Also ich sag jetzt mal, ich glaube, es ging 2 Arme hoch und ein dritter zögerlich. Ja, es wird halt, sage ich mal, vorsichtig unterschätzt. Und ich kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass jemand, der vielleicht seit 30 oder 40 Jahren seine Praxis betreibt und sich vielleicht auch die ersten dann natürlich 20 Jahre da nicht drum kümmern musste, danach die Praxis auf einem soliden Fundament stand, es um Weiterempfehlungen ging, um Zuweisungen, Überweiser, dass die Praxis einfach lief, dann kam irgendwann der Moment, ja komm, wir holen uns jetzt mal eine Agentur oder mein Neffe klickert uns mit irgendeinem Baukasten eine Website zusammen. Und vielleicht habe ich es auch irgendwann nochmal professionell gemacht, aber dieses Thema Social Media ist halt etwas, wo ich Arbeit investieren muss. Und davor scheuen sich natürlich viele, vergessen dabei aber, dass natürlich Social Media, und ich will jetzt gar nicht auf einzelne Kanäle eingehen, einfach mit dazugehört, wenn man eine digital und online sichtbare und auffindbare Praxis sein möchte, die auch über diese Kanäle irgendwo eine Attraktivität, eine Sichtbarkeit bei Patienten, potenziellen Bewerbern, Mitarbeitern erzeugen möchte. Und das wird leider oft vergessen, beziehungsweise sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, sagen wir es mal so.
Ja, also wir werden jetzt hier auch in der Podcast-Episode euch jetzt nicht erklären, wie eine gute Social-Media-Strategie aussieht und was man dafür beachten soll. Dafür haben wir ja auch eigene Podcast-Folgen und da werde ich euch auch sicherlich die ein oder andere in die Shownotes packen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir natürlich da ein bisschen ausführlicher erklärt, was denn wichtig ist, wenn es um das Thema Social-Media, Social-Media-Strategie geht. Und da haben wir auch oft ja ein bisschen Kopfschütteln geerntet. Eine Dame sagte ja ganz klar, also ihr Lieben, mich holt das alles nicht mehr ab. Ich möchte auch nach wie vor behandeln. Das wird auch alles funktionieren. Und ich weiß gar nicht, wie und ob ich das alles tun soll. Im Gespräch danach räumte sie natürlich schon ein, naja, aus Sicht einer Unternehmerin, wenn das sinnvoll ist und wenn das etwas ist, was den Verkauf fördern kann, Gedanken machen muss ich mir natürlich schon darüber. Und Patrick, ich finde, machen wir mal wieder den Vergleich zu dem, oder gehen wir auf das Beispiel. Ich bin derjenige, der sich eine neue Praxis suchen möchte oder seine erste Praxis sucht und habe vielleicht ein paar zur Auswahl. Und da schaue ich mir eine Praxis an oder zwei. Und eine hat schon sichtbar, deutlich über die Website, aber vor allem auch auf Social Media, ein Image eines guten Arbeitgebers aufgebaut. Hat da schon ein Instagram, ein TikTok-Kanal entwickelt, der ganz klar in die Richtung geht, bei uns zu arbeiten, ist cool. So, jetzt weiß ich natürlich auch, ich übernehme etwas und gestalte das vielleicht anders. Aber das Wichtigste ist ja schon mal passiert über längere Zeit. Sichtbarkeit in der Region, Sichtbarkeit in einer gewissen Zielgruppe, Sichtbarkeit zu diesem spannenden Thema Arbeitgebermarke. Das halte ich ja eigentlich fast für den entscheidenden Faktor, jemanden zu überzeugen, vielleicht mal ein paar Jahre vor der Praxisübergabe mit dem Thema anzufangen.
Ja, also ich würde da sogar noch ergänzen, dass mir das Ganze, also wenn ich Social Media betrachte, wo wir ja immer davon sprechen, da finden wir die eher authentischen Inhalte, also Praxis, Alltagssituationen und nicht, da sind wir uns auch alle einig, wie auf der Website, wo natürlich der Fotograf kommt und es gestellte Bilder sind, die einen Gesamteindruck, eine Atmosphäre vermitteln. Wenn ich jetzt als Übernehmender bei Social Media reingehe, kriege ich ja auch ein, oder wenn da ein Social Media Aktivität stattfindet, wie intensiv es auch sein mag, kriege ich ja auch ein deutlich besseres Gefühl, hey, ist da ein Team, was zu harmonieren scheint, weil da irgendein Bild ist von der Weihnachtsfeier? Sehe ich, dass da eine Bereitschaft von Mitarbeitern ist, mitzumachen? Na, also das sind alles so Dinge, die mir durch den Kopf gehen würde, wenn ich mich jetzt in die Lage eines Übernehmenden versetze, wo ich einfach noch mal ein bisschen näher rankomme. Habe ich das nicht, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass entweder der Unternehmer da keine Lust drauf hatte, aber zumindest bleibt es für mich wieder ein Stück mehr Blackbox, womit beschäftige ich mich da eigentlich gerade?
Ja, also ich finde auch diesen Aspekt fast genauso wichtig wie das Google Business Profil, da kommen wir jetzt gleich drauf, aber für mich wäre das tatsächlich der erste Ansatz, mir ein Bild zu machen, wie viel Authentizität der Menschen erkenne ich denn da? Ich finde es ja auch sogar als jemand, der vielleicht eine Praxis übernimmt, spannend, ne, zu sehen, wer sind denn da die Menschen, die in der Praxis sind? Wer ist die Community? Wie ist die Community? Wie agiert die da? Also wenn ich hier als Praxis potenziellen Nachfolgern und Nachfolgerinnen schon ein Bild der Öffentlichkeit vermitteln kann, was mehr Klarheit, mehr Transparenz verschafft, immer vorausgesetzt, ihr macht das gut, ihr macht das richtig, ihr habt einen coolen Kanal und nicht irgendwie, naja, ihr wisst schon, so Hauptsache lustig, Hauptsache anders, nee, Hauptsache so, wie ihr wirklich seid, weil das soll Social Media ja sein. Aber mein Lieber, der letzte Punkt in diesem Dreiklang der digitalen Basis-Tools, nennen wir es mal so, eigentlich fast schon, würde ich fast sagen, vielleicht sogar mit das Wichtigste. Ne? Denn eins bleibt ja fast immer bei der Übergabe und nach der Übergabe bestehen. Und das ist die Adresse. Und die Adresse ist auch Google Maps. Google Maps ist Google Business Profil. Was kann man denn hier tun, um einem potenziellen Nachfolger zu sagen, zu zeigen, guck mal hier übernimmst du etwas, da haben wir für dich schon jahrelang drauf hingearbeitet. Nimm und zahl.
Ich möchte da direkt mal mit dem Feedback aus der Runde in Hamburg starten. Wieso? Das kriegt man doch automatisch. So, und das ist natürlich die absolute Basis, worauf man sich nicht ausruhen sollte, weil genau so ist es. Natürlich wird irgendwann die Adresse, das Business-Profil von Google automatisiert angelegt aus verschiedensten Quellen. Und ja, wenn bestenfalls eine Website dahinter liegt, dann zieht sich Google auch daher die Daten. Aber wie das immer so ist, wenn man die Kontrolle abgibt, erstens ist es absolut rudimentär und zweitens haben wir keine Garantie auf Richtigkeit. Und das Google Business Profil ist im Endeffekt, ich sag mal, das Standortschaufenster, was wir online haben. Und da geht es nicht nur drum, dass wir es schaffen, unseren Namen richtig zu schreiben, der Praxis, weil da kommen oft ganz, ganz spannende Dinge raus, wenn man Google machen lässt, ne? Wenn da irgendwo im Impressum steht Einzelpraxis und noch eine Adresse, dann wird da was ganz Verrücktes draus. Also das heißt, man sollte hier starten mit einer sauberen Benennung und einer Datenpflege, die weit darüber hinausgeht, dass man da seine Website hinterlegt, wenn man das Ganze denn beansprucht hat als Bearbeiter, und seine Öffnungszeiten, sondern wir sprechen hier auch wieder von einem Eindruck über Fotos. Wir sprechen hier von einer technischen Zuordnung, die Google vornehmen kann, wenn man Leistungen, Beschreibungen und Kategorien füllt. Das ist alles so ein bisschen im Hintergrund. Man kann da natürlich auch Beiträge posten. Das heißt, Google merkt, da ist eine Aktivität, was wieder eine Attraktivität erzeugt. Und ich habe es mir ganz bewusst jetzt bis zum Ende aufgespart, ohne tiefer in die technischen Dinge reinzugehen, das Thema Reputation und Bewertung. Weil das ist
ja, etwas, das ist ja mit das Entscheidende.
Genau.
Auch wenn es ist ja offensichtlich an der Oberfläche neben diesen Klassikern, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wie ich dich anrufen kann und ich kann hoffentlich auch einen Online-Termin machen, ist das ja das, was offensichtlich ins Auge springt. Wie wurde diese Praxis bislang von Menschen in der Region gesehen und bewertet?
So. Und da ist es ja so, wenn wir uns da nicht drum kümmern, da wissen wir einfach, das ist eine Mentalitätsthematik, das sehen wir an vielen Stellen. Wenn wir uns da nicht aktiv drum kümmern, Also erstmal überhaupt Bewertungen einzuholen, dann werden welche passieren. In den meisten Fällen werden es aber mehr schlechtere Bewertungen als gute Bewertungen, weil es einfach so ist, dass sich die Menschen eher beschweren oder eher aktiv werden, wenn sie sich beschweren wollen, als dass sie loben möchten. Und das heißt, ein Aufbau von einer guten Reputation, von guten Bewertungen ist eine aktive Arbeit in der Praxis und vor allem dann auch der Umgang mit den Bewertungen, weil das ist natürlich auch nochmal was ganz oft einfach vernachlässigt wird, sich auch mal für die gute Bewertung zu bedanken und auch zu der schlechten Bewertung Stellung zu nehmen, was ja vielleicht auch dann nochmal gewisse Dinge ein bisschen relativieren kann mit dem Blick von außen.
Das ist jetzt der Umgang mit dem Google Business Profil. Klar, ich meine, da sollte jeder natürlich so professionell und optimal wie möglich arbeiten. Was mir da gerade so durch den Kopf geht, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt diesen Standort übernehme, habe aber einen völlig anderen Namen, habe völlig andere Ideen, habe völlig andere Angebote. Muss ich da irgendwas komplett ändern? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das alles gar nicht übernehmen, weil ich bin ja ein Neuer, ich habe ein neues Unternehmen, habe eine neue Praxis, ich habe nur diese Adresse, mache ich da ein neues Profil, übernehme ich das und packe die Sachen raus, die mir nicht passen? Haben wir das schon mal erlebt? Wie geht man denn davor?
Das ist einfach die Frage. Also erstmal ist es ja immer super, wenn da eine gewisse Vorarbeit da ist. Zumindest wenn sie... Sofern sie gut ist. Aber natürlich habe ich auch die Möglichkeit, ich meine, es wäre ja grausam, wenn jede Adresse nur einen Google-Standort haben könnte, dann hätten wir echt ein Problem. Das heißt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich fange von null an. Ne, ein klassischer Fall wäre zum Beispiel, wir hatten vorher eine Praxis, die vielleicht eher auf Implantologie ausgerichtet wurde und ich übernehme diese Praxis und übernehme vielleicht in Anführungszeichen fast nur die Praxisräume mit Ausstattung und mache da draus eine Kinderzahnarztpraxis. Dann sind vielleicht auch die 37 Bewertungen, die sich darauf beziehen, dass das Ganze barrierefrei ist, nicht mehr so relevant und man muss strategisch...
Sie haben ja gar nicht mehr die Bedeutung, ne, für das, was du dann machst.
Richtig, man muss einfach strategisch überlegen, macht es Sinn, einen neuen Standort zu eröffnen, dann sollte man natürlich Google auch den Hinweis geben, hey, die alte Praxis existiert so nicht mehr. Das kann dann über die Zeit, wird Google die dann auch aus den Karten rausnehmen, wenn die merken, da liegt nichts mehr hinter. Aber das ist was man dann in dem Moment auch nicht aus dem Affekt heraus entscheiden sollte, nur weil man sagt, ich komme jetzt hier neu und ich will mein eigenes Ding machen, sondern man darf nicht vergessen, wie viel Vorarbeit vielleicht in so einem Profil liegt und ob es nicht doch cleverer ist, das zu übernehmen und umzuformen. Aber das muss man wirklich im Einzelfall entscheiden.
In jedem Fall ist ja eins klar, wenn ich so ein Unternehmen, Zahnarztpraxis übernehmen möchte, dann habe ich ein besseres Gefühl, wenn mir eine Basis übergeben wird, die auf Professionalität basiert, also eine Praxis übergeben wird, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Unternehmer dahinter, das ist ein professionell geführtes Unternehmen, was mir übergeben wird. Und da habe ich nochmal einen kleinen Tipp für euch alle, wenn ihr euch irgendwann überlegt, die Praxis abzugeben. Gilt aber auch für den Zeitpunkt jetzt, ja. Und das fand ich so schön, weil die drei Juristen im Publikum, als wir dieses Thema nur so kurz angesprochen haben, die gutierten das mit einem nackenstrapazierenden Nicken. Da ging es nämlich um das Thema, es klingt so banal, aber wenn ihr solche Sachen verkaufen wollt, dann müssen sie euch gehören. Die Internetseite muss euch gehören, die URL muss euch gehören, die gehört nicht einer Agentur. Ihr müsst bitte also alle Konten, die ihr betreibt, ja, wenn ihr Google Ads und Social Ads macht, all diese Sachen, das Metakonto, Werbekonten, die müssen euch gehören, die müsst ihr in Händen halten können, wenn ihr sowas mit übergeben wollt. Ihr müsst vor allem auch die Zugangsdaten haben. Ihr müsst wissen, wie kommt man denn da rein? Also was ist das für ein Eindruck, wenn dann so ein junger Zahnarzt, ein Zahnarzt fragt, und das ist cool, kann ich mir das mal angucken? Und ach ja, und das möchte ich übernehmen. Da brauchen wir dann die Zugangsdaten. Unsere Agentur hat sich schon gemeldet und da steht dann die abgebende Praxis und sagt, what? Keine Ahnung. Hat mal eine Mitarbeiterin vor 5 Jahren angelegt, genau. Die arbeitet nicht mehr bei uns. All diese Klassiker, Patrick, die kennen wir, ne? Und deshalb denke ich, ist so, vielleicht die wichtigste Botschaft jetzt mal unabhängig davon, ob wir konkret über die Website, Social, über das Google Business Profil reden, verkauft eurem Nachfolger, einer Nachfolgerin ein professionell aufgestelltes Unternehmen oder bereitet es zumindest so vor. Also ich glaube, darauf kann man es fast, ist jetzt noch nicht das Fazit, weil wir reden ja noch ein bisschen, aber das halte ich mit für die wichtigste Botschaft. Wie siehst du das?
Ja, ich will auch ganz klar nochmal wiederholen, das Takeaway hier für alle Praxen und auch wenn ihr vielleicht gerade erst gegründet habt oder seit 3 Jahren dabei seid, ihr müsst eure Zugänge haben. Es ist euer Wert. Ne? Ein Leasingfahrzeug könnt ihr auch nicht mit einer Praxis verkaufen. Und wenn euch die URL nicht gehört, ist das nichts anderes, wenn die nämlich der Agentur gehört. Also bitte macht das klar. Nehmt euch das als kleine Hausaufgabe fürs Jahresende mit, dass ihr da alles irgendwo im besten Fall in einem digitalen oder schriftlichen Ordner habt. Ihr sagt, das gehört alles mir. So. Mhm. Das ist für mich jetzt nochmal das Wichtigste dabei, weil... Wie du schon sagst, die Juristen, die waren da auch sehr am Schmunzeln und ich kann aus meiner praktischen Erfahrung, wenn wir mit Praxen sprechen und dann auch ein bisschen weitergehen, schon in der Strategie sind und es geht Richtung Website-Aufbau, Übernahme von Hosting-Konten etc., wie oft wir dagegen eine Wand laufen, weil keiner weiß, wer welchen Zugang hat. Wo aber durchaus auch sogar noch Geld abgebucht wird und keiner die Möglichkeit hat, das Ganze zu stoppen. Weil die Kollegin, die es vor 3 Jahren angestoßen hat, auch nicht mehr da ist, wie du schon sagtest.
Hm. Ja, dann lass uns doch zum Abschluss gerne das Thema diskutieren, was wir ja auch mitgebracht haben, was wir da auch zur Diskussion gestellt haben, worüber gar nicht so viel gesprochen wurde, weil ich glaube, irgendwie da hat sich gar keiner großartig Gedanken drüber gemacht. Aber ich würde es gerne hier in dem Podcast nochmal mit dir so ein bisschen ansprechen, weil wir haben ja selber viele Praxen, die teilweise ganz stark spezialisiert sind, die extrem positioniert sind. Die haben ein klares Markenbild und die haben eine klare Ausrichtung und die haben auch eine ganz eindeutige Fokussierung auf eine bestimmte Patientenklientel. So, wenn so eine Praxis, Inhaber, Inhaberin, sich jetzt Gedanken macht, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 60 und in 5, 6 Jahren höre ich auf, vielleicht auch später, vielleicht auch früher. Und mir geht so gerade durch den Kopf, möchte denn jemand diese Praxis übernehmen, der nicht die gleiche Ausrichtung hat, der nicht den gleichen Gedanken an Patientenklientel hat und hat Marketing, Patrick, dann überhaupt die Möglichkeit und ist das überhaupt sinnvoll, vielleicht in den letzten 1, 2 Jahren auch die Kommunikation und die Botschaften so aufzubauen, dass man doch eine breitere Zielgruppe erreicht? Ich persönlich glaube, ich würde das nicht tun, weil ich meine, ich habe mein Baby aufgebaut, ich will mein Baby übergeben, so wie ich es lieb habe und dann muss derjenige, der es kauft, sich darum kümmern. Aber wenn wir mal so ganz unbedarft überlegen, dann ist doch eine Praxis, die eher eine breite Klientel hat, die im gesamten Spektrum des Gesundheitsangebots rund um die Zähne dabei ist, Vorsorge, ja, sie macht Prophylaxe, sie hat Kinder, Familien sind willkommen, ist vielleicht jetzt nicht hochspezialisiert auf Chirurgie, ist jetzt vielleicht nicht hochspezialisiert auf die Wurzelbehandlung, bietet aber alles in einem Maße an, dass jeder kommen kann, dann habe ich doch eigentlich auch ein breiteres Spektrum potenzieller Nachfolgerinnen und Nachfolger. Oder haben wir da einfach in eine Richtung gedacht, die vielleicht überhaupt nicht realistisch ist?
Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall recht, weil uns wurde es auch von mehreren anderen Experten bestätigt. Aber direkt mal vorweg, man muss ganz klar festhalten, wir sprechen jetzt hier nicht von einem richtig oder falsch. Ne? Also das ist etwas, was man sich strategisch überlegen muss. Sicherlich haben wir, wenn wir eine hochspezialisierte Praxis sind, mit einer Ausrichtung auf eine sehr spitze Zielgruppe, was vielleicht über unsere Leistungen, über unsere Services, auch über unsere Art zu arbeiten passiert, dann ist es natürlich so, dass so eine Praxis jemand oder wir mit unserer Praxis für jemanden am attraktivsten sind, der genauso tickt, genauso denkt und vielleicht auch die gleiche fachliche Ausprägung teilt wie wir. Das
und
ist
die
aber
könnte
nicht
ich ja auch gezielt ansprechen, oder? Also so, die kann ich ja auch gezielt ansprechen in der, ja, in der Phase, in der ich jetzt beginne, den Menschen zu sagen, hier wird ein Unternehmen irgendwann in andere Hände gehen. Dadurch ist natürlich die Zielgruppe kleiner, aber ich habe einen deutlicheren Fokus auf die Zielgruppe.
So ist es. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie in die betriebswirtschaftliche Ecke schieben, aber wenn man natürlich, man weiß das, wenn man so eine spezialisierte Praxis hat und es sind Übernehmende da, die genau das suchen, ist das natürlich ein Vorteil. Nur wie du schon sagst, die Zielgruppe ist kleiner. Es werden wahrscheinlich nicht 100 Menschen anfragen, die sagen, ich möchte deine Praxis übernehmen, sondern wahrscheinlich der oder die eine, die sagen, ich kann mich 100% mit dem identifizieren und möchte das auch so weiterführen. Ja, auf der anderen Seite, wie du es ja angesprochen hast, die breit aufgestellte Zahnarztpraxis, ich nenne sie jetzt einfach mal so diese Familienzahnarztpraxis, ne, wo wirklich jeder
alle, was gemeint ist, genau.
Ne, wo jeder willkommen ist, wo man vielleicht auch für die eine oder andere Leistung überweist, aber trotzdem, ich sag mal, alle willkommen heißt. Da ist es natürlich so, dass so eine Basis für relativ viele Übernehmende total interessant ist, weil man hat ein Fundament, man hat immer noch die Option, sich irgendwann vielleicht daraus zu spezialisieren, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass viele, die eine Praxis übernehmen, ja jetzt auch erstmal in so ein gewisses kaltes Wasser reinhüpfen und da kann es natürlich deutlich angenehmer sein, erstmal wirklich diese Breite zu haben und auch erstmal ein bisschen in diese Selbstständigkeit reinzukommen, ohne dass man direkt sagt, oh verdammt nochmal, wie viele Menschen brauchen denn hier gerade noch Zahnersatz? Nee, man hat auch noch andere Leistungen. Ne? Macht's natürlich wahrscheinlich etwas leichter. Die Zielgruppe wird größer, weil theoretisch spricht man jeden Zahnarzt, Zahnärztin an, die eine Praxis übernehmen wollen, weil ja immer noch diese Formungsmöglichkeit auf dieser Basis besteht oder eine leichtere Formungsmöglichkeit. Aber natürlich ist man vielleicht für die Spezialisten oder die, die sich spezialisieren wollen, vielleicht dann auch zu allgemein und für die nicht mehr attraktiv. Also es ist etwas, ja, wo man... Und es gibt auch Mischformen. Ne? Also wir dürfen jetzt auch nicht nur dieses Schwarz und Weiß, sondern es gibt ja auch irgendwas dazwischen. Ende vom Lied ist einfach, man muss sich bewusst sein, welchen Weg möchte man gehen und den dann auch bewusst gehen und nicht und so passieren lassen.
Ja, ja. Und frühzeitig. Also ich denke, das ist so genau das Wichtige, rechtzeitig die Entscheidungen zu treffen mit allen Partnern, die man so hat, rechtzeitig zu überlegen. Und das ist ja immer die Kernfrage des Marketings. Ja, also wen möchte ich erreichen, mit welchem Ziel? Das muss eine frühzeitige Entscheidungsfindung sein. Ansonsten überlässt man ja gegen Ende der Abgabephase eigentlich dann auch immer mehr dem Zufall. Und alles, was man steuern kann, ist ja gut. Wobei ich schon glaube, ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen, aber das werde ich mal tun. Vielleicht auf einem der nächsten Dental-Events, wenn uns junge Zahnärzte und Zahnärztinnen über den Weg laufen, die gerade darüber nachdenken, eine Praxis zu kaufen. Die haben ja sehr wahrscheinlich schon relativ klare Vorstellungen, wie ihre Art Zahnmedizin umzusetzen, gestaltet werden soll. Und die werden dann, glaube ich, auch sehr bewusst die Augen und Ohren aufhalten, um zu schauen, wer könnte denn da zu mir passen. Auch da kann dann jede Praxis für sich überlegen, wie schaffe ich das denn? Gerade vielleicht so in den letzten ein, zwei Jahren meiner Praxistätigkeit, vielleicht gerade über Social Media, dass ich da potenziellen Nachfolger, Nachfolgerinnen, die auf meine Praxis schauen, vor denen ich ja gar nicht weiß, dass die suchen, so das Gefühl geben, hier hat jemand schon etwas vorbereitet, was du wunderbar weiterführen kannst. Ne? Also es war ja auch ein sehr hypothetischer Ansatz, über den wir da gesprochen haben, aber ich finde ihn nach wie vor spannend genug, um sich Gedanken zu machen. Vielleicht auch mit der komplett negativen Frage, die wir nicht ausführen wollen. Kann denn zu gutes Marketing, zu erfolgreiches Marketing am Ende sogar dazu führen, dass du deshalb keinen findest, weil das keiner übernehmen will? Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mein Lieber, was machen wir, wenn der liebe Alex uns sagt und fragt, ob wir nochmal wiederkommen wollen?
Ja, dann reiben wir uns erstmal ein bisschen das Kinn, gucken nach rechts und links in die Luft und sagen dann voll überzeugt, absolut gerne, denn es war ein schönes Event, eine tolle Location, eine Top-Organisation, tolle Speaker-Kollegen, tolle Gäste, ein tolles Publikum und ja, alles Alex eh cool ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Na, also wir sagen ja, ja, wenn wir nochmal kommen sollen.
Und egal wie alt und jung ihr seid, ob ihr heute schon euch Gedanken macht über die Zukunft eurer Praxis oder nicht, zu so einem Seminar der Divium zu kommen, lohnt sich in jedem Fall. Es waren auch jüngere Kollegen, Kolleginnen da, die erstaunlicherweise gesagt haben, ja, mich interessiert das, weil ich einfach sehr früh wissen möchte, worüber muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen. Patrick, und das ist eigentlich Unternehmertum in Reinkultur.
Absolut. Absolut.
Dann das ist, lassen wir das so stehen.
Genau, lassen wir es einfach dann so stehen.
Ja, ich halte ja den Mund. Ja, wenn Patrick absolut sagt, dann ist das ja normalerweise immer schon eine Zusammenfassung der folgenden 2 Minuten, die dann kommen. Ich kann das auch gut, aber ich glaube, wir haben für heute einfach alles gesagt. Ja, Event war toll. Du hast gerade eben eine schöne Zusammenfassung gemacht, was alles toll war. Also, wenn ihr mal Lust habt, euch dazu Gedanken zu machen, schaut mal, wann der liebe Alex und sein Team eine solche Veranstaltung wieder anbieten. Und damit, Patrick, würde ich mal sagen, ne? Sagen wir tschüss. Also, tschüss an euch alle. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr dürft uns gerne abonnieren, liken auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Ihr dürft uns auch schreiben und Meinung kundtun. Wir sagen wie immer Dank an das Team der Podcast-Liebe für eure Produktion, an Annette für deine Stimme und an den DJ Actimax für deinen Sound. Und bis zum nächsten Mittwoch heißt es dann wieder punktuell euer Passmedia Praxis-Marketing-Podcast mit Klaus und
mit mir, dem Patrick. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Tschüss, Patrick. Mach's gut. Bis bald.
Ciao, Klaus.
Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.